Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe im April 2026. Heute mit Sebastian.
Hi. Hallihallo.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo und ihr merkt's, wir haben April, die letzte Sendung war im Januar, wir waren irgendwie schwer beschäftigt und wir haben euch zwar nicht vergessen, aber irgendwie kam so viel dazwischen und wir haben es nicht geschafft, eine Sendung rauszubringen. Trotzdem, die letzte Sendung, da hatten wir ja auch einen Interviewpartner, es ging ja um Thorsten Beuys, kam sehr gut an. Also vielen Dank nochmal für das ganze Feedback dafür. Und ja, jetzt sind Sebastian und ich wieder dran. Und wir haben gedacht, wir setzen uns mal hin und quatschen einfach mal über die Dinge, die wir die letzten Monate so gemacht haben. Und ja, und warum es überhaupt so lange keine Sendung gab. Was war, wie geht's dir? Was war bei dir so los die letzte Zeit?
Ja, bei mir ist viel Stress. Wir haben ja einen Hauskern saniert und so. Wir wohnen zwar mittlerweile ein Jahr drin, aber leider ja, bricht der Stress danach halt erst recht auf einen ein.
Lass dir das gesagt sein. Wir wohnen jetzt hier seit 8 Jahren. Ich bin immer noch nicht durch mit allem. Und ich meine, gut, ihr habt noch ein bisschen mehr gemacht als wir. Wir haben ja die Bäder noch nicht angefasst, glaube ich, habe ich schon mal gesagt, ne? Deswegen sind wir jetzt dabei, das eine Bad endlich mal noch zu machen. Aber ja, das, ja, man hat immer so seine, irgendwas ist immer von dem her. Genau.
Man wird, ja,
es wird nicht.
Sind teilweise auch so Kleinigkeiten, da sind dann noch die Fußleisten irgendwie zu machen.
Ja. Und
dann willst du aber dann doch erst den einen Raum nochmal anfassen und eigentlich müssten wir im Keller noch die Decke dämmen, damit wir endlich mal die Förderung fertig beantragen können. Und ach, ja, es ist einfach extrem viel. Man wird mit den meisten Sachen einfach alleine gelassen. Das ist halt auch sowas. Und ja, leider hat es mich dann ein bisschen zerbröselt.
Zu viel Stress.
Ja, zu viel Stress und ich kämpf schon seit über einem Jahr mit Depressionen und das ja, hat sich dann gegen Ende letzten Jahres dann verschlimmert und da musste ich dann mal die Reißleine ziehen. Aus dem Grund bin ich dann auch etwas länger ausgefallen gewesen, ja.
Ja, gut, das muss man dann natürlich machen. Wahrscheinlich deswegen warst du auch nicht auf den Chemnitzer Linux-Tagen und auch nicht auf dem Kongress und so, ne?
Ganz genau, ja. Ich hatte sogar ein Ticket für einen Kongress. Ich hatte mich davor eigentlich echt gut gefühlt und in Anführungszeichen, also als ich das Ticket gekauft habe, habe ich mich richtig gefreut und hatte mich da auch echt wohl gefühlt. Und ich glaube, 2 Wochen später, da ist es dann auf einer Dienstreise passiert, dass ich dann überhaupt nicht mehr konnte und die Dienstreise dann auch mehr oder weniger abbrechen musste. Und ja, dann war das war dann so das Zeichen.
Bisschen heftig, okay.
Ja, und ich dachte, ich möchte damit auch offen umgehen. Ich bin damals erst zum Arzt gegangen, nachdem Reinhard von Methodisch Inkorrekt da auch mal drüber gesprochen hat. Und das hat mir irgendwie geholfen gehabt, dass ich das für mich auch einsehe, dass ich mir Hilfe holen darf. Ja, weil man denkt immer so, alle anderen kriegen es ja auch hin. Also ich meine, du hast es ja auch hingekriegt mit dem Hausbau und Co.
Ja,
und
aber ich habe seitdem Bluthochdruck. Also es ist jetzt nicht so, dass das körperlich spurlos an mir vorbeigegangen ist. Also ja, Gott sei Dank keine Depression, klar. Und irgendwie versucht man alles zu schaukeln. Aber das ist nicht so einfach. Und ja, ohne Unterstützung von Family und Friends, wer weiß, hätte ich mich wahrscheinlich auch schon mehr als überarbeitet. Das ist.
Es braucht halt einfach immer, und ich meine, du sagst jetzt 8 Jahre, das heißt, ihr habt schon ein bisschen früher angefangen auch. Jo, es ist halt immer, es ist halt nicht jedes Haus oder nicht jedes Projekt gleich. Bei mir ist ja nicht nur der Hausbau gewesen. Ich habe ja einen neuen Job angefangen gehabt in der Zeit. Das Kind ist auf die Welt gekommen. Es kam familiär, sind auch nicht alle gesund. Das ist halt, kommt dann alles mit on top und irgendwann wird's halt zu viel, fertig, ja. Und das sich erstmal einzugestehen und Hilfe zu holen, ist dann echt schwierig.
Ja.
Und ich kann es auch immer noch nicht lassen. Also ich mache halt einfach die Sachen gerne selbst. Ich möchte gerne wissen, was ich kaufe, was ich mir da ins Haus hole. Ich habe beim Hausbau ja auch eigentlich bei jedem Gewerk mindestens mal mir das angeguckt, was da gemacht wurde und wie. Damit ich halt einfach am Ende ja so eine Grundahnung von allem habe. Ich weiß, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben und ja, ist nicht ganz so einfach. Und im Moment kämpfe ich halt auch noch damit. Das ist jetzt nicht weg dadurch, dass ich jetzt mal ein paar Monate ausgefallen bin hier beim Podcasten. Das hat leider jetzt nicht alles geheilt. Das ist noch ein langer Weg. Das musste ich auch einsehen. Und ja. Ich hoffe, dass ich jetzt erstmal nicht ausfalle die nächste Zeit. Aber es macht mir ja auch Spaß, gerade auch über diese Projekte zu reden. Und vielleicht kriege ich dann das Zeug auch ein bisschen aus meinem Kopf wieder so zwischendurch.
Genau. Das ist das letzte Mal, dass wir über dieses Smart Home und so geredet haben, ist tatsächlich ein Jahr lang her. Also genau ein Jahr her.
Ui.
War die April-Sendung 25. Wo wir uns mal so ein bisschen drüber unterhalten haben, ne, was habe ich hier aufgebaut, was hast du so gebaut, warum wir uns für das eine oder andere entschieden haben, könnt ihr gerne nochmal nachhören, falls ihr diese Sendung verpasst habt. Also das war die April-Ausgabe dann letztes Mal gewesen.
Ging so ja ein schöner Übergang schon fast, aber eigentlich wollte ich erstmal wissen, was du so gemacht hast die letzten Wochen. Monate, ja.
Ja,
warum es bei dir nicht geklappt hat mit einer neuen Sendung.
Ja, gut, ich habe zumindest so ein paar in der Zwischenzeit noch gemacht. Ne? Jetzt zwar dieses Jahr noch nicht so viel. Eine Januar-Sendung habe ich schon kurz erwähnt, da waren dann halt noch Interviews von der Frostcon, die auch schon ein bisschen her war, aber trotzdem, gerade wie gesagt, das mit dieser freien KI-Stimme, Thorsten Voice, das war, glaube ich, sehr interessant. Und davor ging es dann, hatte ich ja auch mit dem Debian-Projektleiter, mittlerweile haben wir eine neue Debian-Projektleiterin seit kurzem, aber mit dem Andreas Tille gesprochen, den ich auch auf einer Konferenz getroffen habe. Und über das HBX Monitoring hatte ich ein Interview gemacht und davor war ich irgendwie auf der Nextcloud Community Konferenz und habe da mehrere Interviews zu gemacht. Und so ging mein Jahr eigentlich auch weiter, aber irgendwie war ich ausgelaugt. Also ich war dieses Jahr tatsächlich schon auf 3, 4, 5 größeren Konferenzen, Reisen. Also ich war nicht nur auf der KubeCon in Amsterdam, da mache ich ja normalerweise immer Interviews, aber diesmal war so, so irgendwie war ich so ausgelaugt, also ich hoffe nicht, dass es bei mir jetzt auch in Depressionen abgleitet hier, aber ich war einfach K.O. Es war zwar nett, sich mit vielen Leuten zu unterhalten, das habe ich auch gemacht, sowohl an Ständen, als auch, ich meine, man trifft ja auch überall Leute, die Deutsch können, ja, tatsächlich auch Leute in einem ähnlichen Arbeitsumfeld, mit denen man sich dann einfach mal ausgetauscht hat, hey, wie findet ihr die Konferenz? Und die meisten, mit denen ich auf der KubeCon gesprochen habe, die fanden auch das Format sehr gut und das war ja wieder die größte, tollste, beste KubeCon ever. Aber ja, genau, mit den meisten Besuchern war in Amsterdam, da waren wir auch schon vor 2, 3 Jahren mal. Von dem her kannte man dann schon ein bisschen die Wege, was ja auch ein bisschen ganz cool ist, wenn man schon irgendwie mehrfach auf einer oder an derselben Stelle, auf derselben Messe war, schon ungefähr weiß, wie man zu welchem Raum kommt, weil das ja dann doch ein ganz schön großes Gelände ist. Oder wenn man weiß, welches Hotel kann man nehmen, wie sind die Wege vom Bahnhof, ja, wo buche ich einen Zug hin und vielleicht, ja, ich bin nach Amsterdam Süd dann zum Beispiel immer gelaufen und von da gefahren statt vom Hauptbahnhof, weil das ein bisschen näher war. Alles sowas, da kennt man sich da ein bisschen aus und das ist schön, Leute da zu treffen, zu quatschen, aber ich war irgendwie nicht, also meine Motivation war nicht da, so die Interviews zu führen. Ich hatte alles Equipment mit, habe es auch tatsächlich jeden Tag mit auf die Messe geschleift, aber ja, normalerweise gucke ich mir immer vorher das Programm an und denke, ah, den könntest du fragen, da könntest du ein Interview machen. Also kennt er ja von den alten oder von den Radio Tux Sendungen, aber irgendwie war ich nicht, ist bei mir der Funke nicht so übergesprungen. Es hatte sich so ein bisschen das Gefühl eingestellt, ja, ist nett und kuschelig hier, aber so richtig Neues, so irgendwie das eine geile Projekt, das eine tolle Thema, hatte sich bei mir irgendwie nicht eingestellt. Und demzufolge, ja, war ich ein bisschen verloren. So irgendwie ich habe mich zwar so irgendwie treiben lassen, mich mit vielen Leuten unterhalten, aber nicht so das Ding, oh ja, das ist geil, darüber muss ich jetzt euch unbedingt berichten. Das hat mir so ein bisschen gefehlt und deswegen, ja, sorry, dass ich diesmal außer meine persönlichen Eindrücke von der CubeCon aus Amsterdam nicht sehr viel mitgebracht habe. Ich habe ein kleines Video gemacht. Wer auf YouTube guckt, findet da bei dem unter Binärgewitter so ein kleines Short. Ich habe zum ersten Mal einen YouTube-Short gemacht, der dann auch.
Ich wollte gerade fragen, hast du so eine Insta-Story oder sowas gemacht? Ein Reel nennt sich das doch, oder?
Bei Instagram nennt sich das Reel, ja. Und ich habe tatsächlich, ich habe so wie ich immer unseren Podcast veröffentliche, auch hier mit Auf Honig und allem, habe ich das einfach mit so einem kleinen Video gemacht. Ich hatte das dann mit dem Handy aufgenommen und habe das auch durch Auf Honig gejagt und nach YouTube geblasen und der hat dann halt einen Short draus gemacht. Und deswegen hängt da auch unser Radio Tux Outro hinten dran. Das sieht ja total komisch aus. Das sollte ich nächstes Mal weglassen, weil dann dreht sich irgendwie mein Bild so irgendwie und das sieht sehr schräg. Also ich bin schräg und dadurch, dass da kein Videomaterial ist, sondern nur noch unser normaler Abspann läuft, ja, da habe ich nicht richtig aufgepasst. Da war froh, dass ich nicht nur das Intro vorne dran gemacht hätte. Ich habe gedacht, wir produzieren das einfach wie so ein Podcast. Ja, aber könnt ihr euch angucken, wer sehen will, wie man da, wie dieses Messegelände so ein bisschen oder wie der Messeteil davon so ein bisschen aussieht. Ja, am Ende war natürlich, also gerade der Messeteil, ne, da wird dann halt alles rausgehauen irgendwie, was es noch gab. Hier habe ich dann noch ein paar Goodies mitgenommen, wobei ich eigentlich nicht so der Beutelratten-Typ bin, der irgendwie alles mitnimmt. Aber als ich dann da am letzten Tag durchgegangen bin, ging es dann wirklich hier alles nachgeschmissen. Und zumindest so Aufkleber und so Kleinigkeiten habe ich dann den Kindern geschenkt. Die haben sich gefreut, dass ich wenigstens irgendwas mitbringe.
Ja, sehr schön. Das heißt, du warst jetzt da auf der Messe. Dann hast du noch andere Vorträge, andere Veranstaltungen besucht?
Genau.
Du warst ja viel unterwegs, hast du gesagt. Also.
Ich war viel unterwegs. Ich war tatsächlich davor auch, war das noch? Doch, das war davor. In Oslo. So auch, also war auch so eine, so ein, ja, also nennt sich CS3. Cloud Storage Service for Synchronization and Sharing ist eine auch so eine Community-Konferenz, wo es eben um Enterprise Storage Sharing Systeme geht. Das heißt, also da sind OwnCloud, NextCloud, OpenCloud, C-File, OnlyOffice, Collabora, der Michael Meeks von Collabora war da und eben viele Unis, wissenschaftliche Institutionen, Einrichtungen, die eben da vor Ort waren und sich ausgetauscht haben. Da habe ich auch zwei Vorträge gehalten, genau. Einmal über eine Migration nach Nextcloud Talk. Also wir haben bei uns umgestellt von MetaMost nach Nextcloud Talk und wie das lief und wie der aktuelle Stand zu dem Zeitpunkt war, habe ich da vorgestellt. Mattermost, wer es kennt, ist zumindest in der Open-Source-Variante ein bisschen gekrippelt worden, was dazu geführt hat, dass wir dann dort Abschied genommen haben und tatsächlich alle Daten nach Nextcloud Talk migriert haben oder fast alle Daten. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die du nicht wirklich rüberziehen konntest, aber ich würde sagen, so 95% der Sachen haben wir umgezogen. Und genau, das war schon ein großes Projekt. Das war so das große Projekt, an dem ich auch die letzten Monate gearbeitet habe. Und dann habe ich auch einen Vortrag gehalten darüber, wie wir von AFS nach ZFS migriert sind mit unseren Home Directories für Linux. Ja. Und das sind so ein paar Standardvorträge, die ich gerade auf mehreren Konferenzen gehalten habe.
Das ist doch einfacher Content.
Ja, genau. Ja, ist bloß, wenn eine Konferenz natürlich standardmäßig auf Englisch ist, dann muss man dann schon nochmal ein bisschen anders rangehen. Nein, es ist ein bisschen schwieriger, sich auf Englisch zu verständigen, ne, weil man es ja nicht jeden Tag macht. Das ist dann schon nochmal was anderes, aber ich gehe da ja mittlerweile locker ran und quatsche und ja, sehe das anders besser können, aber gibt auch welche, die schlechter können und dann ist das, passt das für mich irgendwie.
EuroOffice war wahrscheinlich noch kein Thema dem Zeitpunkt, gell? Das ist noch vorher gewesen.
Ich meine, das hat man natürlich im Hintergrund Rumoren gehört, mal so Hintergrundgespräche führt. Gab es da schon Andeutungen, dass da was kommt? Aber das war noch nicht öffentlich verkündigt. Genau.
Ja.
Vielleicht erklären wir das noch, was das ist. Das ist quasi ein OnlyOffice Fork von Nextcloud, Ionos und noch ein paar anderen, glaube ich, die sich da zusammengetan haben und gesagt, also eigentlich finden wir ja OnlyOffice gar nicht schlecht, aber da sind eben russische Anteilseigner und ja, der auch russische Kommentare wohl im Quellcode und solche Sachen. Auch wenn es offiziell eine Firma ist, die in Litauen oder sowas sitzt. Aber seit dem Ukraine-Krieg ist aus sehr, sehr vielen Institutionen das OnlyOffice rausgeflogen. Eben mit der Begründung, dass das ja russisch ist. Und demzufolge hatten die einfach einen schweren Stand in den letzten Jahren. Und trotzdem findet man das Produkt gut und interessant und hat es jetzt sozusagen geforkt, unter die eigene Kontrolle genommen und versucht, das weiterzuentwickeln und eben als ja, Alternative zu Microsoft Office und Co. zu publizieren. Ein bisschen lustig war auf dieser Konferenz auch, also auf der CS3 in Oslo, dass da auch Microsoft präsent war, aber die waren nur den ersten Tag da und sind dann wieder abgezogen. Also ich habe gelernt, dass tatsächlich Norwegen sehr stark von Microsoft abhängig ist. Also ja, es gibt ja quasi so ein, oder man kann sich mal so angucken, ich habe so einen Mastodon-Tweet gefunden, wie abhängig bestimmt europäisch Länder von Microsoft sind und nicht. Genau.
Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Norwegen da schlechter dasteht als wir.
Ja.
Muss ich jetzt mal sagen.
Norwegen ist jetzt hier in dieser Übersicht gar nicht dabei, aber ich kann der ist genau. Zu 96% sind die, da sind sehr abhängig, ja. Genau. Das ist schon krass. Wir sind nur zu 58% abhängig.
Nur.
Aber immerhin. Bulgarien übrigens nur zu 16%. Ja, aber ja, Island und Norwegen, die sind da schon brutal. Also Microsoft ist nicht gewöhnt in solchen Ländern, also gerade in Norwegen wurde mir das auch erzählt, dass sie irgendwas nicht kriegen, dass sie irgendwo abblitzen, dass da wenn da wirklich einer mal ne, so U-Boot-mäßig eine Nextcloud aufsetzt und das dann irgendwie gut funktioniert an der Uni, dann sind die schon ein bisschen baff. Also die sind einfach gewöhnt, dass alle Minister sie umgarnen und dass sie irgendwie die Speerspitze der digitalen Souveränität da sind und dass alles auf Microsoft ausgerichtet ist. Das ist bei uns ja zum Glück jetzt nicht ganz so. Genau.
Nicht mehr, muss man dazu sagen.
Ja, also nicht mehr, ne? Ich verlinke mal diesen Tweet, den ich vor ein paar Monaten hier gesehen habe. Könnt ihr mal da gucken. Genau. Ja, müsste dann auch noch genau den richtigen nehmen und nicht nur, glaube ich, habe dir jetzt nur den
Channel hast du geschickt, genau.
Ja. Und wie kriegen da habe ich, genau. Sorry, so. Das ist jetzt der richtige, das was ich
aber
meine.
Aber auch der Kanal selber ist ganz cool, wie
ja,
ich das jetzt hier
genau, da gibt's Buy from EU, aber sehr interessant ist eben dieser eine tut. Und das habe ich eben auch, ne, das ist, wenn du dann mal wirklich da vor Ort bist, dir die Leute erzählen, wie läuft es dann in diesem Land, dass das schon nochmal ganz anders ist als bei uns. Also ja, klar, bei uns sind auch viele Behörden irgendwie auf dem Microsoft-Trip und das ist sehr schwer, an einigen Stellen rauszukommen. Aber wir haben eben doch mit dem Sendis und mit, ja, auch so, also nicht nur einigen größeren Städten, sondern auch Bundesländer wie Schleswig-Holstein, da so ein paar Vorreiter. Und deswegen, es sieht nicht sehr gut aus, aber wesentlich besser als in anderen europäischen Ländern. Also das hat mich tatsächlich geschockt, aber Microsoft hat es auch geschockt, dass es in Oslo Konferenzen gibt, auf denen niemand mit ihnen reden wollte. Und sie waren dann tatsächlich nur den einen Tag von den 3 Tagen da.
Ja, spannend.
Ja.
Ich fand jetzt hier auch noch, Quatsch, wir waren jetzt, genau, in Oslo warst du, das heißt, das war noch davor, wann war das gewesen? Das müsste
die Konferenz war am 17. bis 19. März.
März war das auch schon, ah, okay. Ja. Wir hatten auch noch die Chemnitzer Linux-Tage, wo wir letztes Jahr uns getroffen hatten.
Ja, genau, die waren tatsächlich auch, da war ich diesmal, da habe ich meinen Azubi mitgenommen, du warst ja nicht da.
Ich war leider nicht da, ja genau. Ich kam kurz vorher wieder zurück und hab's dann irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren gehabt, dass das so früh das im Jahr stattfindet.
Ja, stimmt. Das ist, also ich hatte schon Chemnitzer Linux-Tage im Schnee. Das war diesmal nicht so. War gutes Wetter und ich bin tatsächlich gegen meinen normalen Duktus bin ich tatsächlich mit dem Auto dahin gefahren. Ich habe auch eins der Kinder mitgenommen und habe es diesmal tatsächlich geschafft, dass das dann, du hast ja da so den Chemnitzer Linux-Tage als erzählte Junior-Track und da gibt es verschiedene Workshops, so Arduino für Anfänger, Programmierkurs, Löt-Workshop gibt es, sowas, ein Luanti-Server betreiben, das ist sowas ähnliches wie mein Minecraft? Nee, wie heißt das? Doch, heißt Minecraft, ne? Das mit den Blöcken?
Ja.
Genau. Sorry, ich hab bei mir nie so richtig verfangen.
Wir spielen nicht so viel, ja.
Ja, schon, ich spiele schon, also.
Echt? Okay.
Ja, nicht mehr so viel, wie ich gerne würde, aber irgendwie Minecraft war nicht so meins. Ich habe in letzter Zeit, ich habe dann ein bisschen hier diesen Siedler-Nachfolger gespielt, aber eben auch nur vielleicht mal 10 Stunden oder so. Wie heißt das?
Keine Ahnung.
Also der Nachfolger.
Bin ich raus. Also ich habe das Einzige, was ich in den letzten Jahren mal gespielt habe, ist PlayStation. Und da habe ich auch nur eigentlich nur einen Titel, deswegen habe ich mir sogar eine neue PlayStation gekauft, wegen, wie heißt das? Ja, das Zero Dawn, genau.
Okay, kenne ich nicht.
Und da gab es die zweite Horizon Zero Dawn, genau. Das, den zweiten Teil, den habe ich dann auf der PS5 gespielt und ja, ansonsten nur so Kleinigkeiten mal. Im Moment steht sie, oder seit einem Jahr steht die PS5 unbenutzt da, weil ich einfach ja auch nicht die Lust dazu habe, gerade irgendwie zu spielen.
Hm. Ja. Naja, kannst ja dann mit Kit noch ein bisschen.
Genau. Ich weiß noch, letztes Jahr auf den Chemnitzer Linux-Tagen hatten wir uns ja getroffen, hatten da auch einen Podcast aufgenommen. Und wir hatten eigentlich gesagt, dass ich einen Vortrag halte.
Du hältst einen Vortrag? Auf den Chemnitzer Linux-Tagen oder was? Oder
genau, ich? Ja. Das, wenn ich mich nicht ganz irre, war das unsere Absprache, dass ich dieses Jahr dann den Vortrag da halte. Habe ich leider nicht einhalten können. Ich habe
nächstes
aber
Jahr.
Ja, vielleicht nächstes Jahr, aber ich hatte es trotzdem geschafft, im letzten Jahr wenigstens einen Vortrag zu halten, nämlich auf den Tübinger Linux-Tagen, auf der TÜBIX. Und ja, den Vortrag hätte ich theoretisch auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen dann gerne nochmal gehalten, bisschen größer. Aber das kam dann halt alles anders.
Ja, naja, vielleicht hast du ja nächstes Jahr dann nochmal Zeit.
Nein, das war mir noch so im Kopf gewesen, dass wir da drüber gesprochen hatten. Und ja, ich sehe hier in den Sendungsnotizen noch eine Sache bei dir, die ich sehr lustig finde. Viel mit der Bahn unterwegs. Das klingt so. Nee, verheißungsvoll.
Naja, also, ne, Oslo war ich mit der Bahn. Das heißt, ich bin mit dem Nachtzug hingefahren. Genau. Okay. Und das ging tatsächlich relativ gut. Von Berlin aus ist der Zug nach Göteborg gefahren. Habe ich das auch mal studiert? Ja, doch, habe ich mal studiert. Kann ich dir hier. Genau, können wir auch mit in die Shownotes packen. Und ich habe auch dieses Spiel gerade, was ich meinte, ist Pioneers of Pangonia, diese Siedler 2 oder Siedler-Nachfolger, nur nochmal for the reference, habe ich auch mit in die Shownotes gepackt. Falls jemand dieses Wuseln mag und irgendwie so Aufbau, Wirtschaftssimulationszeug mag, kann man sich das auch mal angucken. Genau, ich bin von Berlin aus nach Göteborg gefahren mit dem Nachtzug und ja, das hat gut funktioniert. Also klar, der Zug hatte ein bisschen Verspätung, aber das ist ja, ich habe geschlafen. Also da habe ich nicht so das Problem mit. Und dann musste man in Göteborg einmal umsteigen und dann ist man auch schon in Oslo. Also so, ich denke ja. Also klar, es ist eine lange Fahrt. Luftlinie ist es auch nicht so weit, ne? Also fliegen ist man natürlich wesentlich schneller, aber es war Gott sei Dank nicht wirklich teurer, mit dem Nachtzug zu fahren. Und ich, ja, will so CO2, ja, neutral ist es ja auch nicht, aber wesentlich besser auf jeden Fall.
Sehr viel besser, ja.
So zu fahren, als zu fliegen. Und auf dem Rückweg habe ich das leider, war sehr, sehr spät klar, ob dieser Nachtzug fahren würde oder nicht. Und demzufolge habe ich mir ein ganz normales Bahnticket dann geholt und bin von Oslo dann erst nach Göteborg wieder. Hatte dann irgendwie, ja, habe gedacht, naja, nimmst mal lieber ein bisschen mehr Umstiegszeit als nur 10 Minuten. Ich weiß nicht, wie gut pünktlich die Züge in Schweden sind. Wäre jetzt nicht das Problem gewesen, hätte geklappt. Aber trotzdem hatte ich dann knapp 2 Stunden ein bisschen über 2 Stunden. Und mir noch ein bisschen Göteborg angeguckt, hatte aber dann in Göteborg auch noch eine Videokonferenz, also bin ein bisschen rumgelaufen und habe währenddessen eine Arbeitskonferenz gemacht und bin dann weitergefahren und habe mir die Landschaft angeguckt und bin dann über Hamburg, also fährst über Kopenhagen, Flensburg, Hamburg und dann nach Berlin. Das hat dann schon ein Weilchen gedauert. Aber hat gut funktioniert. Ja, und dann gut. Die Woche drauf gleich weiter nach Amsterdam. Und Amsterdam auch wieder. Da hatte ich auch kurz überlegt, es gibt ja jetzt so einen neuen Zug zwischen Berlin und Amsterdam. Aber irgendwie fährt er auch nicht, leider nicht jeden Tag. Und gerade so die Tage, wo ich hätte fahren wollen, waren entweder die Preise, also entweder ist er, glaube ich, gar nicht gefahren oder der Preis war so hoch, dass ich gedacht habe, dann kann ich auch mit der normalen Bahn fahren, also mit der deutschen Bahn fahren. Ja, das so viel dazu. Wie ist denn der Zug, der neue Berlin-Amsterdam? Die heißen, die sind ja, die fahren nämlich auch, die fuhren direkt in diesem, in, ab März, Mitte März das erste Mal, Go Volta.
Ja, das ist nicht ganz meine Ecke da, deswegen kann ich dir dazu nicht viel sagen.
Ja, genau, also es ist eine neue, seit 19. März fährt Go Volta von Berlin nach Amsterdam für teilweise so für irgendwie 15, 20 Euro oder 30 Euro oder irgend sowas. Also das war, ist, wäre ein guter Deal, aber konnte ich leider dann doch nicht machen, weil wie gesagt, an den Tagen ist er dann nicht gefahren und ich wollte nicht noch einen Tag länger bleiben, weil die Ticketpreise oder die Hotelübernachtungspreise in Amsterdam waren zu der Zeit von der KubeCon schon ganz schön heftig.
Ja, aber sind sie ja deswegen, leider überall mittlerweile, gell?
Ja, wobei ich, also Oslo oder Norwegen ist ja verdammt arschteuer. Also ne, du zahlst irgendwie, weiß ich nicht, einen Burger, ein paar Pommes, kostet irgendwie 38 Euro. Nix, und zwar nichts Besonderes. Also ich meine, gut, die kosten hier mittlerweile auch schon irgendwie 15, wenn du was Gutes haben willst, aber da ist halt nochmal mehr als doppelt so teuer.
Das ist sogar teurer als in der Schweiz, kann ich dazu sagen, weil ich, ja, es ist, ich habe letztes Jahr sehr viele Dienstreisen in die Schweiz gehabt und da, so eine Sache, die ich mir dort gerne zum Essen hole, sind eben Burger, weil sie preislich ähnlich sind wie in Deutschland. Also wenn man sich dort halt in einem Burgerladen, also nicht bei McDonald's oder so, sondern wirklich einen Burgerladen einen Burger kauft, bist du so bei 25, 30 Euro mit Pommes, ja. Und vielleicht sogar noch ein Getränk dabei. Und das kriegst du hier halt in einem guten Burgerladen auch hin. Also ja. Das ist so noch das, wo ich am ehesten das Geld ausgeben würde, weil ja, so zum Vergleich, wenn man zum Italiener geht und möchte dort eine Portion Spaghetti kaufen in der Schweiz, dann kostet so eine Portion Spaghetti halt 25 Euro.
Ja.
Ja, und das sehe ich halt irgendwie für fucking Nudeln einfach nicht ein. Ja.
Ich habe dann sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg jeweils dann in Göteborg was gegessen. Also in Schweden essen ist dann schon nochmal billiger, als es in Norwegen zu tun. Mhm. Aber ja, also Oslo, leider habe ich nicht sehr viel geschafft, aber so ein bisschen durch die Gegend laufen war drin in der Stadt schön, aber ist schon verdammt teuer. Da ist das in Amsterdam ein bisschen einfacher, aber ich habe in Amsterdam für 2 Nächte in dem einen Hotel so viel gezahlt wie für die ganze Woche in Oslo. Das,
ah,
ja.
Gut, okay.
Ne, weil bei dem einen ist halt eine große Konferenz mit mehreren 10.000 Leuten, also fast 20.000 wahrscheinlich mit allem drum und dran. Und das andere war halt eine kleine Konferenz mit 130 Leuten. Da ist ein
Oslo. Naja, gut, die fällt halt nicht ins Gewicht. In der,
ja,
in
genau, das fällt da halt nicht ins Gewicht. Und deswegen war das Übernachten zumindest in Oslo billiger. Genau, und ja, weil ich dann noch nicht genug Reisen hatte, bin ich danach dann eben noch, es war dann wirklich Oslo, Amsterdam und Chemnitzer Linux-Tage, war so alles in 2 Wochen. Und
ich kann verstehen, dass du keine Lust hattest, groß irgendwie Interviews zu führen.
Ja, auch von, aber von, also ich werde, ich muss nochmal jetzt eine E-Mail hinterher schreiben, aber ich hatte mit jemandem von Nextcloud ausgemacht, ein Interview zu einem Thema zu führen, den ich auf der, also in Oslo getroffen habe. Das werden wir, das muss ich mal noch eintüten oder
sehr schön
festmachen, den Termin, dass wir da zusammenkommen. Also es gab viele Gespräche und ich habe auch viel gelernt, also gerade auch so bei Nextcloud Talk, dass man auch doch das High-Performance-Backend jetzt einschalten sollte, selbst wenn man nur Text macht. Und aber auch viele, viele andere tolle Eindrücke mitgenommen. Aber auch von den Chemnitzer Linux-Tagen, das ist natürlich immer so eine Art Klassentreffen. Man kommt irgendwie keine 3 Meter weit, ohne nicht mit irgendjemandem zu quatschen und sich auszutauschen. Genau. Und dann bin ich kurz danach dann auch noch in Saarbrücken auf so einer, ja, also das ist eher so ein kleineres IT-Treffen gewesen, aber auch da, ja, kurz nach, also wir hatten Osterferien oder sowas, ne? Ja, genau, Osterferien waren und dann direkt danach nach Saarbrücken. Ich war zum ersten Mal im Saarland. Und zumindest die Leute machen auch selber Witze mit Größe des Saarlandes. Das fand ich ein bisschen nett.
Sehr gut. Das klingt für mich aber so, dass du wahrscheinlich keine Zeit für private Projekte so richtig hattest.
Nicht so richtig, nee. Aber wie gesagt, alles mit der Bahn, außer die eine Geschichte. Und deswegen habe ich das hier auch noch mal kurz hingeschrieben. Also ich bin jetzt fast bei 80.000 Kilometern mit unserem E-Auto. Die Chemnitzer Linux-Tage habe ich tatsächlich mit unserem Auto gemacht, weil ich morgens um 6 nicht erst in den Zug einsteigen wollte. Mit dem Zug nach Chemnitz dauert es viel länger als mit dem Auto. Mit dem Auto brauche ich 2 Stunden 15 oder sowas in dem Dreh. Und mit dem Zug brauchen wir irgendwie 4 irgendwas.
Ja gut, das ist dann ein No-Brainer aus meiner Sicht. Und
ja, normal. Also das Jahr davor bin ich auch mit dem Zug gefahren nach Chemnitz. Aber da kam ich auch aus München und da war Chemnitz quasi fast auf dem Weg nach Berlin.
fast, ja.
Ja. Nee,
aber,
also 80.000 Kilometer E-Auto
ist das auch, ja, super. Also da hast du sogar mehr drauf als ich. Ich bin bei 67, glaube ich, gerade. Und gerade jetzt, wo die Spritpreise so hochgegangen sind, fühle ich mich manchmal ein bisschen dekadent, wenn wir dann
160 fährt und alle anderen tuckelt irgendwie mit 110 durch die Gegend.
Ja, das nicht, sondern einfach nur, keine Ahnung, wir hatten mal wieder, der Kleine war ein bisschen erkältet und so und ja, der schläft im Auto einfach ultra gut ein.
Okay.
Und vor allem sitzt er dann halt da auch aufrecht, das war dann natürlich mit Erkältung dann auch ganz gut und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach mal eine kleine Runde abends und ja, das würdest du niemals machen mit einem Verbrenner aktuell. So hat es mich halt nicht gestört. Am nächsten Tag war eh wieder genügend Sonne da und ich weiß seit Anfang April eigentlich nicht mehr, wohin mit dem Strom. Und ja, dann macht man sowas halt dann mal.
Genau.
Ich habe ein paar Projekte gemacht, seit ich wieder zu Hause bin und habe sowohl im Haushalt noch einiges fertiggestellt, als auch mir neue Projekte angelacht. Unter anderem, ja, es sind so Kleinigkeiten, die mir halt am Herzen liegen. Ich würde halt extrem gerne endlich mal wissen, wie viel Wasser wir verbrauchen. Das ist auf jeden Fall nicht viel, weil die Wasseruhr, die ist neu eingebaut worden und wirklich viel ist da nicht drauf seit einem Jahr. Aber trotzdem ist das einfach mal spannend zu sehen, ja, was geht wann am Tag da drüber und wie viel ist es dann insgesamt und keine Ahnung. Und ja, wir haben eine Entkalkungsanlage im Keller stehen, die letzten Endes auch einen Durchflussmesser hat und da ja alles Wasser, was ins Haus zumindest reinläuft, der Garten ist da nicht mit angeschlossen, aber alles, was ins Haus reinläuft, ist an dieser Entkalkungsanlage angeschlossen. Und somit kann man damit relativ einfach erkennen, wie viel Wasser verbraucht wird. Das Problem ist nur, das Ding ist natürlich nicht smart.
Okay.
Ich hatte, als ich die gekauft habe, ist uns beim Einbau, ich habe die hingestellt und am nächsten Tag war der Bildschirm gerissen, der Touchscreen, was nicht so super ist, weil dann kann man ihn nicht mehr bedienen ordentlich. Und deswegen hatte ich jetzt hier einen zweiten Touchscreen rumliegen und sie hatten mir halt ein Komplettbauteil, wo dann einfach hinten zwei Kabel rausgucken und du musst es lustigerweise trotzdem aufschrauben, um eben den Zähler für diesen Durchflussmesser anzuschließen. Und ja, ich habe mir hier ein oder ich arbeite in letzter Zeit oder ja auch schon seit Mitte letzten Jahres eigentlich vermehrt immer mehr mit KI-Systemen, weil man will ja auch da nicht zurückbleiben und abgehängt werden. Und deswegen schaue ich mir da an, wofür kann man es verwenden, was kann man damit alles so machen. Und ja, dem habe ich halt auch mal Bilder von der Anlage entgegengeschmissen und dann auch die noch Bilder von der Platine gemacht und so Sachen und habe gesagt, ey, hier, ich würde eigentlich ganz gern das und das tun. Was findest du denn über dieses Gerät? Und also gerade Bilderkennung ist ja echt irre, wie gut das funktioniert. Also der erkennt da wirklich die kleinen Schriften, sagt dir genau an Pin XY, ja, kannst du das und das auch ablesen und so. Und ich so, was? Wo ist denn dieser Pin? Moment. Da brauchst du selber fast eine Lupe, um das zu sehen. Ja, oder meine Augen sind schlecht, ich weiß es nicht.
Es kommt mit dem Alter. Also das habe ich tatsächlich auch das letzte Jahr über gemerkt. Meine Augen sind schlechter geworden.
Ja, aber ist auch einfach irre, ja. Und ja, habe ich dem Teil jetzt einfach mal gesagt, hier, ich würde das und das gerne machen. Und jetzt hab ich mir von dem letzten Endes eigentlich eine Schaltung erstellen lassen und auch das Programm dafür. Alles soweit natürlich dann kontrolliert, klingt alles sehr legitim. Sollte auch so funktionieren. Leider gibt es über die Anlage, die ich jetzt hier habe, das ist eine Pentia-Anlage, da gibt es nicht ganz so viel Dokumentation drüber und auch noch kein offenes, also noch kein gehacktes System oder sowas, dass man da irgendwie eine Anleitung hätte, dass das jemand anderes schon gemacht hat. Mal gucken, ob ich es schaffe, das Projekt dann zu dokumentieren und anderen zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe es, weil das ist eigentlich, sollte eigentlich mein Ziel sein dann davon. Und ja, das kann ich jetzt dann halt anschließen. Ich habe heute noch so zwei Sachen da dran löten müssen. Das ist jetzt soweit fertig, habe alles durchgemessen. Ich muss jetzt noch einmal testen, dass auch der Voltage Regulator hier auf die richtigen, also richtig eingestellt ist, dass das alles so funktioniert, wie es soll. Und dann kann ich das an meine Anlage anschließen und hoffentlich demnächst auch den Durchfluss, also den verbrauchten Wasserstand damit ablesen.
Okay, und wie liest du den dann ab? Also
genau, in der Anlage ist, also letzten Endes muss ja das komplette Wasser einmal durch diese Anlage durchlaufen und da gibt es dann eine kleine Turbine, wo das Wasser dran vorbeifließt und diese Turbine hat einen Magneten mit dran und außen ist halt ein Magnetsensor, also so ein Hallsensor, der dann das Vorbeikommen von diesem Magneten eben registriert. Und das kannst du halt zählen.
Mhm.
Jetzt ist noch eine Sache, ich weiß leider nicht genau, welche Größe da eingebaut ist. Da muss ich jetzt mal schauen. Ich denke, dass ich es einfach mal versuche mit, ich lasse mal 10 Liter Wasser rauslaufen und dann habe ich so einen Pi mal Daumen abgeschätzten Wert. Also 10 Liter Eimer, wenn ich den voll gemacht habe, dann weiß ich, wie viel Umdrehungen 10 Liter sind und kann das halt dann ausrechnen, was eine Umdrehung macht und das dann auch in das Programm mit einfließen lassen. Ja. Das ist so, okay. So die Idee dahinter. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch eine etwas genauere Lösung finde am Ende. Wäre natürlich super, wenn ich die Größe checken würde, aber ich hab halt keine Ahnung von dem Zeug, muss ich gestehen. Also ich kenne mich mit Wasser halt nicht so gut aus. Ja.
Mhm.
Mit der Anlage okay, das ist jetzt nicht das Problem gewesen, aber ja.
Auf jeden Fall ein cooles Projekt. Also gerade, ne, wir haben immer noch eine Gasheizung, also was ich an Gas verbrauche, was ich an Strom verbrauche, das sehe ich alles. Das habe ich alles in meinen Anlagen drin und in Home Assistant und Co. Aber was ich tatsächlich an Wasser verbrauche, das sehe ich auch nicht. Also da wäre ich auch interessant oder interessiert dran, aber ich habe keine Entkalkungsanlage. Wir haben höchstens so ein Zähler für Gartenwasser und für extern, da gibt es ja auch so Projekte, wo du mit dem ESP irgendwie und einer kleinen Kamera dann drauf gehst und der erkennt diese Zahlen und kann dir dann sagen, was da durchgeht. aber wir haben theoretisch so einen smarten Zähler, bloß der, also dass er wegfunkt und so, aber da kommst du halt nicht an die Daten dran und du siehst auch nicht, was da drauf steht. Das ist so ein bisschen ärgerlich.
Also ja, aber da müsstest du mal gucken, wenn du sowas Tolles hast, weil das haben wir nämlich hier nicht. Die haben uns einen ganz neuen Zähler unten eingebaut, aber es ist das ultra alte Schrottteil letzten Endes, also neu, aber,
ja,
aber es ist halt wirklich ein dummer Zähler, der die neueren oder die etwas besseren haben zum Beispiel an einer Stelle einen Magneten.
Ja, hat er auch nicht.
Ja, den du auslesen kannst. Und dann hast du eine relativ genaue, also da hast du eine sehr genaue Ablesemöglichkeit ohne das Projekt, wo du meinst mit der Kamera, das ist ESP.
Ja, ESP mit Cam.
AI on the Edge.
So. Ja, genau. AI on the Edge.
Und
ja, genau.
Das habe ich hier versucht auch anzuwenden. Das Problem ist, dass unser Wasserzähler unter unserem, also im Treppenhaus unterm Podest ist und da unten drunter kommt halt nur WLAN rein, wenn du einen WLAN-Router dort reinlegst.
Ja, das ist kein Problem.
Das ist halt außenrum einfach alles Metall. Ja, das ist ein faradäischer Käfig da unten drin und dementsprechend schlecht lässt sich das Ding halt auslesen. Dann habe ich es mal dazu gekriegt, dass es einigermaßen geklappt hat, aber es ist einfach nicht, ja. Es gibt immer wieder Fehler und das nervt einfach und es gibt die Möglichkeit halt selber nochmal einen etwas smarteren Zähler in diese Linie mit einzubauen, also hinter dem Wasserzähler von der Stadt eben dann nochmal einen eigenen Wasserzähler anzubringen.
Jo.
Das war jetzt, ja, wäre auch eine Möglichkeit, hatte ich auch kurz überlegt und dann habe ich gedacht, mein Gott, das, was im Garten abfließt, das ist noch weniger als das, was wir im Haus verbrauchen, also was wir eh schon wenig verbrauchen. Mich interessiert vor allem das im Haus, dann kannst du halt auch so ein bisschen einschätzen, wie ist das mit der Entkalkungsanlage, weil wir haben ja hier eine bestimmte Größe an der Entkalkungsanlage eingebaut. Vielleicht ist die auch viel zu groß, wenn da irgendwann mal was dran ist, weiß man das und dann würde man halt vielleicht eine Nummer kleiner kaufen oder so Sachen. Keine Ahnung, solche Ideen waren das halt jetzt einfach, warum ich das wissen wollte. Und dann nutze ich jetzt einfach das und man kann es ja später, wenn wir vielleicht doch von den Stadtwerken einen smarteren Zähler bekommen sollen würden irgendwann, weil da gibt es halt diese smarteren, die wegfunken, wie ihr das anscheinend habt, die haben auch teilweise ein Lichtchen, was man auslesen kann. Ja, so also, wie es halt bei den Stromzählern auch der Fall
ja,
ist.
Ja, hat der nicht. Also wobei, weiß ich nicht. Also ich hatte geguckt, es gibt von dem zwei Modelle und einer hätte irgendwie tatsächlich so einen Impulsanschluss, den, wo du einfach zählen könntest, ja. Und leider haben sie nicht den verbaut, sondern der irgendwie nur wegfunken kann. Und du kannst ja, oder willst dieses Funksignal nicht abfangen und ständig nachfragen, weil sonst diese interne Batterie relativ schnell weggeht. Also selbst wenn man es hacken würde, kannst du da nicht ja, einmal die Minute oder so anfragen, sonst würdest du, ja, wäre diese interne Batterie schnell alle. Also muss man es irgendwie anders machen. Und da bin ich dann halt damals gescheitert. Ich hatte dann nachgeguckt, was die Datenblätter so hergeben und bin dann aber nicht zu einer sinnvollen Lösung gekommen und hatte das wieder ad acta gelegt. Hatte dann auch überlegt, man könnte sich danach irgendwas einbauen, das, was du gerade gesagt hast. Schön wäre natürlich auch, wenn man eh schon dran ist, irgendwie so ein mit Motorkugelhahn hier irgendwie zudrehen, wenn man nicht da ist und
genau, mit
Leak
Detection und
das,
Co. Ja,
genau, das so irgendwie es läuft Wasser aus, ja, scheiße, dann mache ich da mal aus. Oder mach eh immer aus, wenn ich gehe, weil was soll passieren oder was braucht man? Ne, du gehst nicht in den Keller und drehst diesen Hahn dazu, aber nach dem Motto, ich bin einen Tag über einen 24 Stunden weg, dann macht er das da unten halt zu, automatisch. Weiß das Haus ja, kann ja solche
gut.
Dinge dann tun.
Würde jetzt bei mir nicht gehen. Also A braucht die Entkalkungsanlage trotzdem Wasser, weil sie irgendwann ja zurückspülen muss. Das muss man halt auch machen, wenn kein Wasser durchfließt oder nur sehr wenig. Ja, das sollte dann halt immer laufen. Und ich habe auch jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung, wie das ist. Wir haben ja eine Brauchwasserwärmepumpe mit, da ist ja dann auch nochmal eine Pumpe dran, die eben so eine Zirkulationspumpe, wenn man die anschmeißen würde. Und wir haben halt ganz oft, wenn wir das Haus verlassen, also wir sind ja eh nicht lange weg meistens, aber dann, wenn wir das Haus halt verlassen, haben wir meistens halt trotzdem noch eine Spülmaschine, Waschmaschine, irgendwas laufen. Weil die laufen ja heute auch so fucking lange. Also das,
ja, aber das
keiner kann mir erzählen, dass er immer zu Hause ist dabei.
Genau, aber wenn das Haus weiß, okay, du bist länger als 24 Stunden weg, ja, dann kann es diese Dinge, könnte es diese Dinge abschalten.
Genau.
Ist auch nur eine schöne Spielerei, wäre nice to have, aber habe ich bisher auch noch nicht umgesetzt. Also, genau. Es ging nur darum, ja, wie könnte man dieses Zählen, Wasserzählen eigentlich machen, und bin dann eben auch noch nicht weitergekommen. Also, gerade so Hausprojekte bei mir nicht viel zur Zeit. Das Einzige, was ich ein bisschen gemacht habe, noch ist noch am Netzwerk gebaut. Ich habe jetzt endlich mal meine ganzen VLANs tatsächlich sauber getrennt. Also die Server stehen jetzt in einem eigenen VLAN und ja, ein Office-Netz sozusagen, wo die ganzen anderen Rechner und Drucker drin sind, und ein IoT-Netz und ein Gästenetz und so. Das war schon länger fällig eigentlich, weil vorher waren die Server und meine anderen Rechner waren alle im selben Netz. Und dann, ja, hat man mal irgendwie ein Gastnetz dazu gebaut und ja, hat man mal auch ein IoT-Netz schon aufgesetzt, aber Server und alle anderen Rechner waren noch in einem Netz, und das ist mir, war mir schon länger nichts mehr, und das habe ich jetzt an einem der letzten Wochenenden dann mal umgesetzt.
Ja, sehr schön. Ja, das scheitert bei mir noch so ein bisschen. Also das ist eine Sache, die bei mir auch auf dem Plan ist. Lustigerweise hatte ich das in der Wohnung vorher so gemacht. Dann ist man aber hier, hatte ich ja erst so provisorisch alles aufgesetzt, und dann zieht man hier ein, dann hat man erst andere Sachen zu tun. Genau. Das Einzige, was ich halt wirklich habe, ist, ich habe hier drei Wi-Fi-SSIDs, die ausgestrahlt werden. Einmal ein IoT-Netz und ein Netz für Devices, die keine Verbindung zum Internet haben sollen, und halt dann das normale private WLAN, was von allen verwendet wird für die normalen Verbrauchergeräte. Das ist das Einzige, was existiert, aber aktuell hängen sie alle im gleichen Netz. Also ja, die Schwierigkeit ist jetzt eben, man hat so viele Geräte da drin, die auch fest eingebunden sind in Home Assistant und so, dass das dann eben wieder diese Arbeit am Ende braucht.
Genau. Ja, genau. Schon den Drucker umzuziehen war irgendwie, ich druck zwar noch nicht viel, aber irgendwie war das auch schon nicht ganz so einfach, aber ja, genau.
Ja, das sind so Sachen, die mich noch abhalten, beziehungsweise wo ich ein bisschen am Suchen und am Experimentieren bin, wie ich das am schönsten und am einfachsten regel. Ich habe angefangen, meine IT-Infrastruktur zum Teil mit Terraform umzusetzen.
Okay. Mhm.
Ist ja letzten Endes Infrastructure as Code, also dafür ja eigentlich gedacht. Und gut, ich habe bis jetzt eigentlich nur die DNS-Rewrites darüber laufen. Das heißt, ich habe halt eine Domain, die hier im privaten, also in meinem Heimnetz verwendet wird und die ich aber auch teilweise von extern erreichen möchte. Und dementsprechend habe ich jetzt halt eine Liste, wo ich meine Server drin habe. Dann kann ich in den Servern jeweils eine Subdomain anlegen oder mehrere Subdomains und kann dann auch entscheiden, ob die nur intern aufgelöst wird oder ob ich sie eben auch auf meinem externen DNS halt auflösen möchte. Und dann trage ich das halt da ein, also das ist dann eine Zeile pro Domain, und dann wird das automatisch auf, ja, hier im Haus dann auf Edgard Home ausgerollt und extern dann eben auf meinem externen DNS-Provider. Und das funktioniert sehr gut. Das ist eigentlich ganz cool. Vor allem halt, wenn man dann irgendwie mal einen Test von einem Projekt macht, das trägst du dann da ein, und wenn du den Test halt fertig hast, dann schmeißt du die Zeile da, Code da wieder raus oder kommentierst sie aus und du weißt, es ist halt auch aus den anderen Sachen aufgeräumt, weil das ist halt sowas, was mir ein ganz schönes Dorn im Auge war, dass ich halt extrem viele Einträge dann manuell auch angelegt habe, die ich aber halt nie weggeräumt habe wieder.
Ja, gut. Ja, also das habe ich auch, manuelle Einträge, die man dann wieder nicht abräumt. Aber ich habe einen internen DNS-Mask und den habe ich sozusagen als Hidden Master eingetragen und habe sozusagen auch eine interne Domain-Name-Server-Auflösung mir selber realisiert. Ja. Und eigentlich hatte ich mal angefangen, leider nicht bis zu Ende durchgezogen. Ich wollte eigentlich auch mal so eine Netbox hernehmen und mal diese ganze Verkabelung und was alles im Rack eingebaut ist und so mal schön sauber aufschreiben und dokumentieren und die ganze Geschichte mit den VLANs und so, aber so weit hat es bisher noch nicht gereicht.
Soll ich dir sagen? Ich hab das.
Wo hast du das?
Das habe ich, ja, ich habe das, also das war mein Startpunkt eigentlich, aber ich habe es nicht weiter gepflegt. Also das war jetzt, ich habe das erstmal auf die DNS eingeschränkt wieder und auf diese DNS-Einträge mit Terraform. Ich wollte genau das eigentlich machen, dass ich den kompletten IT-Stack, also den Infrastructure-Stack eben mit Terraform ausrolle. Mhm. Und Terraform letzten Endes dann Einträge in Netbox auch anlegt. Und das funktioniert nämlich auch. Das heißt, du kannst deine Infrastruktur als Code abbilden und dann in Netbox einfach dir die Sachen halt anzeigen lassen und anschauen. Und ja, das habe ich dann von der KI machen lassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Ich habe genau das halt gesagt, ich möchte das bitte machen und habe dann halt ihm so eine grobe Struktur schon mal gegeben. Hab gesagt, hier, das sind meine Server, die ich habe. Schau mal, da habe ich noch einen Output von meinen Proxmox-Hosts. Also hab dann einfach ihm die Daten entgegengeschmissen. Man kann natürlich auch sich überlegen, ob man irgendwo einen lesenden Zugriff einrichtet oder so für bestimmte Sachen. Das geht halt auch. Und hab dann mal geguckt, was rauskommt. Und das hat auch funktioniert einigermaßen, aber es war mir dann doch für den Moment etwas zu viel des Guten. Und dann habe ich das erstmal wieder etwas reduziert und bin jetzt bei den DNS-Einträgen aktuell. Die Proxmox-Hosts sollen eigentlich auch dann nach und nach dahin eingetragen werden und so Sachen. Ja. Aber ist auf jeden Fall ganz cool. Kann man so machen. Und ich würde vor allem sehr, sehr gerne die VLANs vielleicht darüber aufsetzen. Aber genau das ist so ein Thema, da fehlt es mir einfach. Ich habe hier viel zu viele verschiedene Switches von verschiedenen Herstellern, alle zwar managed, aber ja, jeder hat dann irgendwas und der andere dann wieder nicht und keine Ahnung.
Ja, das habe ich auch. Ich muss sie auch mal, also ich habe HPE habe ich noch einen, wobei ich den langsam eigentlich rausnehmen könnte. Ich habe einen Uniper-Switch, ich habe einen Dell-Switch und ich habe mehrere Unify-Switche. Ja.
Du hast schon Unify, die habe ich zum Beispiel auch gar nicht. Ich habe einen, was war denn das, was ich, das ist so ein günstiger bei Amazon, aber mit Zyxel, glaube ich, oder sowas heißen die. Ja, genau. Mhm. So einen Zyxel-Switch habe ich mir geholt, einen kleinen. Der hat halt 10G-Ports mit dran und 2,5G-Ports. Den hatte ich halt jetzt einfach mal, damit mein Netzwerk ein bisschen stabiler läuft, mir dazu geholt. Dann habe ich auch so einen HPE Aruba-Switch, habe ich hier, einen 24-Port und dann noch so einen alten HPE im Keller und der ist eigentlich so der schlimmste im Moment.
Ja, die sind auch nicht, also ich meine, die sind über eine Web-Oberfläche irgendwie zu klicken, aber also das ist immer der größte Pain, da ein VLAN anzulegen, finde ich, bei diesem alten HPE-Switch. Aber es war auch so das erste Teil, was ich mir damals hier gekauft hatte für mein Netzwerk, weil man musste ja PoE oder wollte PoE haben und hatte auch zwar 10 Gigabit-Ports. Das, ja, und jetzt so langsam kann der eigentlich dann raus, weil mir fehlen in diesem Netzwerkschrank dann irgendwie 4 Ports, aber meistens belegt man ja sowieso nicht jede Dose.
Ich habe halt noch Unify, also von Unify habe ich halt die Wi-Fi ACs an der Decke hängen. Und die sind aber auch in die Jahre gekommen, habe ich festgestellt.
Ja.
Ich habe mir jetzt gerade so einen schönen Reiserouter geschossen und der hat schon Wi-Fi 7 drin und 6 Gigahertz und keine Ahnung. Hast du nicht gesehen? Und ich so, Moment, ich habe hier noch normales, also keine Ahnung, Wi-Fi irgendwas da hängen, also es ist kein 6er. Und
nur 4, Wi-Fi 4.
Weil ich würde sagen, Wi-Fi 4 sind es, genau. Die sind auch nur mit einem G angebunden, das merkt man manchmal, ja, weil der ein oder andere ist dann doch ein bisschen voller. Auch, ja, und ja, dann habe ich geschaut und dann siehst du, okay, Unify hat irgendwie gar nicht so viel im Angebot, was Wi-Fi 7 oder 6 anbelangt.
Doch.
Also echt? Ich hatte
schon zwei Unify oder zwei U7 Outdoor Access Points jetzt und habe mir jetzt auch einen, weil ich noch nicht weiß, ob ich den selber benutze oder für ein Kundenprojekt einsetzen werde, einen, den mal an die Decke hängen. Und dann gibt es auch die U7 Lite wieder. Also ne, das, was sie eigentlich, die bleiben so in ihrer Kategorie. Sie hatten früher irgendwie Lite mit 5 Gigahertz und jetzt sind sie ja bei den mit, oder dann gab es die U6 und jetzt gibt es die U7. Also du kannst alles haben, wie immer. Mit Pro und Outdoor und dies und jenes. Also
keine Ahnung, ich war so ein bisschen geschockt. Also gerade vor allem, wenn es darum geht, dass sie auch einen Uplink von 2,5G oder sowas dabei haben.
Ja, haben sie.
Das, also ich hatte geschaut, da habe ich nichts gefunden. Kann auch sein, dass es einfach irgendwie zur falschen Zeit war. Da, außer diesen 7er Outdoor, den hatte ich auch gesehen, aber dann bin ich halt auch noch mal über Omada von TP-Link gestoßen, was ja auch so eine Verwaltungsoberfläche dann mitbringt.
Ja.
Und die haben halt relativ viel, was Wi-Fi 7 und dann auch mit 2 oder 3 Frequenzen und die haben sogar 10G Uplink teilweise mit dabei und so Sachen. Also da gibt's halt alles Mögliche. Naja, ich bin halt so ein bisschen hin und her gerissen, ob Unify oder doch was anderes, aber das ist schon, es ist halt schön, wenn du so eine zentrale Verwaltungsoberfläche hast, dann geht das mit dem Einrichten von WLANs natürlich auch super, super einfach und schnell.
Ja, also du hast halt andere Switche zwischendurch. Das
ist es halt, also wie
also
gesagt,
deswegen
ich müsste den Switch auch mal austauschen irgendwann. Ja. Und dann war so die Überlegung, auf welches System gehst du jetzt? Welche Switches willst du dann später nehmen? Ja, keine Ahnung. Da bin ich aber immer noch so.
Ja, also ich habe diesen einen Juniper-Switch dazwischen. Und genau, den muss man halt immer per SSH konfigurieren. Und dieses diese ganzen Kommandos, die man da braucht. Und manchmal, ich habe dann bei dieser einen Verbindung habe ich auch viel länger gebraucht, als ich eigentlich wollte, bis sie dann wirklich so lief. Also
dafür wollte ich halt Terraform eigentlich einsetzen, genau für sowas, ja. Das war halt dann die nächste Idee, dass man sich Switches holt, wo du mit Terraform drauf, also per SSH oder sowas über Standardschnittstellen draufkommst und sie dann einrichten kannst, ja.
Gut, ja. Noch mehr Projekte oder sollen wir mal eine Schleife drum machen?
Ja, vielleicht noch ein kleines. Ich habe mir mal, wir haben uns jetzt ein E-Bike gekauft für dieses Jahr.
Und das hast du auch gleich gehackt?
Noch nicht.
Noch nicht.
Also sagen wir so, ich habe sowohl den Programmcode dafür schon geschrieben, als auch die Hardware, die liegt hier rum, wobei mir noch ein Teil fehlt. Und letzten Endes, also es ist ein E-Bike mit einem Bosch-Motor und was mich eben stört, ist, dass diese Bosch-Infrastruktur leider so abgekapselt ist, dass sie nicht mit meinen Garmin-Sachen sprechen kann und ich mag meine Garmin-Uhr und auch das Garmin-Navi, was ich habe fürs Fahrradfahren und ich ja, man ist doch irgendwie so ein Datenjunkie dann. Man möchte ganz gerne dann gucken, wie viel Eigenleistung hat man jetzt wirklich gebracht beim Radfahren und so. Und dieses Fahrrad zeichnet eigentlich all die Sachen auf, aber du kommst halt nicht ran, ja, so richtig. Aber man kann das zwar dann über Umwege aus der App exportieren. Es gibt dann auch noch mal so ein Projekt, wo jemand eine App geschrieben hat fürs Smartphone, sodass du, wenn du connected bist, fungiert dann das Smartphone als Relay, um das Ganze dann an die Uhr wieder weiterzuleiten und so Sachen. Ja, ich hatte gedacht, wieso eigentlich nicht eleganter? Das müsste doch schöner gehen. Und ja, ich hatte dann auch ein KI-Gespräch geführt.
Okay.
Und habe dann gedacht, komm. Ja, das mache ich öfter mittlerweile. Das ist ganz witzig. Einfach auch, um zu gucken, ob dabei was rauskommt oder nicht. Ich habe dann mal, oder da hatte ich das erste Mal dann Google von Gemini dieses Deep Research dann auch ausgetestet. Und das auch so ein, da gibst du ihm halt die Aufgabe nach dem, was er recherchieren soll. Und ja, die KI arbeitet dann halt x Minuten, also keine Ahnung, hat dann so eine Viertelstunde oder so gedauert, bis ich dann halt so einen kompletten Schrieb zurückbekommen habe. Und naja, ich hatte mit ihr diskutiert, habe gesagt, das und das Problem habe ich. Dann habe ich erstmal rausgefunden, dass es verschiedene, dass Bosch halt zwei Versionen hat. Die älteren Motoren mit etwas anderen Anschlüssen und einer normalen CAN-Bus-Kommunikation und die neueren haben CAN-FD, also Fast-CAN. Mhm. Ja, und haben, also das ist halt eine CAN-Spezifikation, die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit überträgt, also variable Geschwindigkeiten. Weil du ja zum Beispiel die Geschwindigkeit vom Fahrradfahren häufiger aktualisieren musst als andere, als zum Beispiel den Akkustand, ja. Und dass du das halt abbilden kannst, die Genauigkeit von der Geschwindigkeitsmessung dann hochdrehen kannst und so Sachen, ist das anscheinend dann eingesetzt worden. Ja, stellte sich raus, dass viele Sachen irgendwo verborgen in Foren doch schon reverse-engineert wurden.
Mhm.
Oder halt dann auch in diesen Gitterprojekten, wo man dann halt schon weiß, okay, wie halt diese CAN-Übertragungen, welche Pakete was beinhalten und wie die ausgelesen werden. Ja, dann hast du das schon mal, dann sagt dir die KI, ja, das interne System von Bosch läuft halt auf dem Volt-Level und du brauchst halt die und die Anschlüsse dafür und naja, ich möchte, dass das an meine Uhr senden kann und das wäre dann zum Beispiel ANT Plus als Übertragungsprotokoll.
Okay, was es alles gibt.
Ja, das ist letzten Endes, also, wird das ja verwendet von so, ja, Herzfrequenzmessern und so Sachen, ist das so ein Übertragungsstandard von Garmin letzten Endes, glaube ich, auch ins Leben gerufen. Und es gibt dort auch ein E-Bike-Profil,
mhm,
in dieser Spezifikation. Und ja, und dann habe ich der KI gesagt, ja, ich würde ganz gerne die ganzen Sachen mal zusammentragen, was ich dafür so bräuchte und dies und jenes. Und habe das halt mit der KI erarbeitet. Ich bin gespannt, ob es funktioniert am Ende. Aber es sieht alles sehr legitim aus, vor allem, wie gesagt, weil das meiste davon halt wirklich schon irgendwo Projekte gibt. Also ich habe dann auch selber natürlich recherchiert, habe Projekte gefunden, habe sie der KI dann auch nochmal hingelegt und habe gesagt, guck mal, da habe ich ein Projekt gefunden, wo jemand das mit so günstigen E-Bikes hatte die Motoren, also die Kommunikation da auch gehackt, um dann einen eigenen Display dort anzuschließen. Gibt es auch ein Projekt auf GitHub. Und da, dieses Projekt macht halt diese ANT-Plus-Kommunikation über LEV dann am Ende auch, dass du halt noch ein Navi anschließen kannst und so.
Mhm.
Ja, also du hast halt hier und da und überall hast du irgendwie so Kleinigkeiten, wo du dich dran bedienen kannst. Und das habe ich die KI letzten Endes dann alles zusammensuchen und ja, in den Code dann später überführen lassen. Und bin mal gespannt.
Okay, es ist noch nicht fertig. Du musst es jetzt noch zusammenstöpseln und dann.
Ja, genau. Ich muss das Projekt noch zusammenlöten. Ich habe auch rausgefunden, es gibt eine Firma in Spanien, Italien, keine Ahnung, die ein Buscon oder sowas heißt, dieses Teil, das kann ich mal in die Shownotes mit verlinken. Also es gibt ein Bulkan heißt das, Bulkan, genau. Ein Projekt, was eben extra für diese Bosch, für das Bosch Smart System ist und eben Übertragungen an Plus dann macht, um andere Geräte anbinden zu können, inklusive Uhren und Co. Ja, aber es ist halt so eine kleine Bude irgendwo in, ach genau, Spanien. Da war ich mir dann so ein bisschen unsicher. Abgesehen davon, dass dieses Teil dann halt gleich 200 Euro kostet. Hm. Und ich habe jetzt für die Teile, die ich jetzt hier gekauft habe, ich glaube, ja, 35 Euro ausgegeben. Ja, also ich bin da so ein bisschen, mir war es zu teuer, bin ich ganz ehrlich. Also 200 Euro, wäre hätte es jetzt irgendwie 100 gekostet, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, aber für 200, das war mir dann doch zu viel. Aber, also dafür mache ich halt dann auch zu wenig Sport damit. Also wenn jetzt jemand das wirklich rein zum Trainieren nutzt, ganz klar, okay, aber ich fahre hier 2-3 Mal die Woche mit dem Fahrrad durch die Gegend, will das halt einfach nur aufgezeichnet haben und irgendwie auf meine Uhr mit übertragen und sehen, wie viel ich dann wirklich dann strampel und so.
Okay, ja. Cooles Projekt. Ja, wer auch ein E-Bike hat, kann ja mal gucken, ob das sich anbietet, da auch noch was zu bauen, um das mit seiner Uhr zu synchronisieren.
Ja, also das werde ich auf jeden Fall, wenn es funktioniert, das werde ich auf alle Fälle dokumentieren nochmal, zumal ja mein Chatverlauf von der KI da auch existiert und ich da relativ leicht das habe, dann daraus auch einen Blogartikel oder sowas zu machen.
Okay. Ich habe auch noch einen Projekt, was hardwaremäßig vielleicht interessant ist und wenn nicht, dann zumindest sozial, ökonomisch interessant. Hast du schon mal was von der fairen Maus gehört?
Nein.
Nein. Okay. Ich hatte mir tatsächlich mal eine gekauft und ich habe auch in der entfernten Verwandtschaft letztens eine gesehen, also in freier Wildbahn. Ist quasi, also Fairphone kennt man vielleicht. Und bevor es das Fairphone und solche Projekte gab, gab es schon die faire Maus. Also die hatten sich auch irgendwie zu dem Ziel gesetzt, alle Mineralien, alles irgendwie nachzuforschen und daraus ein Produkt zu bauen und haben sich eben mal eine Maus genommen, um wahrscheinlich mal was relativ Einfacheres zu nehmen, als sich so ein Telefon oder sowas vorzunehmen. Die haben jetzt eine neue Heimat und ich habe eben doch ein Interview mitgebracht von den ganz, ganz vielen Konferenzen und Messen, auf denen ich war. Und das ist zur fairen Maus und wie es da weitergeht, weil wie gesagt, da kann man jetzt auch ein bisschen Hardware basteln und kann auch mitmachen. Vielleicht hat ja der eine oder der andere Lust, sich da rein zu nerden und demnächst haben wir dann alle faire Mäuse mit entweder Hardware oder Programmcode von euch. Deswegen kommt jetzt noch das Interview über die faire Maus. Und ja, wir können uns dann schon mal bedanken und Tschüss sagen. Wir haben noch ein Thema für nächstes Mal aufgehoben. Ich hoffe, dass das nächste Mal nicht wieder ein knappes Jahr lang dauert, sondern dass Sebastian und ich uns vorher wieder sehen, sprechen, hören. Da wird es dann so ein bisschen um OIDC und Authentifizierung, Autorisierung gehen. Wir wollten uns mal Keycloak und Authentic angucken. Das schon mal, falls ihr da Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne mit in die Kommentare packen. Und das ist so das nächste Projekt, was wir uns vorgenommen haben. Und genau, jetzt geht's weiter mit der fairen Maus und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau.
Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Ingo, und an alle Zuhörer und wünsche euch noch ein viel Spaß mit der fairen Maus und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
My name is Richard Stallman and you're listening to Radio GNU and Tux.
Wir sind jetzt hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen 2026. Bei mir ist Maximilian Eidenschenk und du hast hier am Stand eine faire Maus. Was ist eigentlich diese faire Maus?
Faire Maus heißt, die ist unter fairen Bedingungen produziert und nachhaltig und versucht mit möglichst wenig Umweltschäden sie zu produzieren.
Okay, und ihr verkauft hier Bausätze, habe ich gesehen?
Ja, Bausätze ist eigentlich hauptsächlich die Idee für Bildungsarbeit. Also die gibt's auch fertig, die Mäuse, aber halt Bausätze ist für Bildungsarbeit, damit die Jugendlichen auch mal oder auch überhaupt die Leute mal sehen, dass es so eine Elektronik ist, keine Blackbox, die kann man aufschrauben und im Zweifelsfall sogar auch reparieren und also auch dieses Gefühl, was ist da eigentlich drinnen?
Man kann was lernen dabei.
Ja, und auch sicher was lernen, was heißt, ja, auch ein Gefühl dafür kriegen, dass so Technik ja auch nicht unbedingt eine Blackbox ist, sondern dass das einfach aus Einzelteilen besteht und ja zum einen gar nicht so kompliziert ist und zum anderen auch ja zu sehen, oh, das sind irgendwelche Einzelteile und die werden irgendwo wieder gefertigt und die bestehen wieder aus irgendwelchen Metallen, die unter Umständen umweltzerstörenden und menschenzerstörenden Bedingungen hergestellt werden.
Ja, das ist, glaube ich, so ein besonderer Punkt, ne, an dieser fairen Maus, dass ihr euch da Gedanken gemacht habt, wo kommen die ganzen Mineralien her?
Also wir ist jetzt nicht ganz richtig. Letztlich haben wir, ich bin erst seit letztem Jahr bei dem Projekt und wir haben jetzt praktisch das von der Susanne Jordan von Naga IT übernommen, das Projekt, weil die im Prinzip damit fertig ist. Und die hat sich halt wirklich sehr genau Gedanken gemacht, wo kommen welche Materialien her, wo werden die gefertigt und wie sind die Bedingungen, unter denen die Materialien die Metalle gefördert werden oder auch die Sachen gefertigt werden?
Gibt's auch richtig so ein Breakdown-Diagramm, wo was herkommt?
Ja, also das ist ja letztlich kommt man da sehr schnell zu sehr vielen Einzelteilen, weil selbst wenn ich jetzt nur einen Kondensator auf so einem auf der Platine anschaue, der besteht aus einer Hülse, der besteht aus den Einsteckdrähten, der besteht aus innen so einem Plastikteil, der besteht dann auch nochmal aus einer Folienumwicklung, die wiederum beschichtet ist und alle Sachen werden wieder einzeln eingekauft von spezialisierten Unternehmen jeweils gefertigt. Also und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich habe da jetzt auch noch eine Leiterplatte, die wiederum eine Beschichtung hat und da komme ich vom Hundertsten ins Tausende. Ja, also kommen sehr viele Pfeile zustande.
Viele, viele Einzelteile, aber ist es dann auch so, dass ich jetzt wirklich sagen kann, also ne, es gibt als Bausatz, wenn mir jetzt irgendwas kaputt geht, kann ich dann diesen einzelnen Kondensator oder dieses einzelne Rädchen extra besorgen?
Jede Schraube und jeden Kondensator kannst du bei uns bestellen. Also ist insofern nicht ganz billig, weil wir natürlich dann die Lagerhaltung drauf stellen müssen. Und wenn du jetzt irgendwo bei einem anderen Versand irgendwie den Schalter kriegst, ist er unter Umständen billiger. Aber ja, du kannst jede Schraube und jedes Einzelteil, auch die Tasten einzeln bekommen.
Und warum habt ihr jetzt das Projekt übernommen? Also du hast kurz gesagt, sie ist fertig mit dem Projekt und ihr seid da jetzt reingekommen und habt gesagt, okay, finden wir aber super, wir übernehmen das oder wie? Ja,
also, letztlich hat Naga IT demonstriert oder bewiesen, dass man eine Maus fair, zumindest möglichst fair fertigen kann. Was wir jetzt machen wollen, ist praktisch diese Maus aus dieser Nische, weil momentan ist die faire Maus ist bei 3%, also gerade denen, die irgendwie eine Weltläden oder irgendwelche Linux-Tage oder sowas besuchen, bekannt oder halt in dieser Community, aber wir wollen die Bekanntheit, also sie das ein bisschen breiter tragen in die normale Öffentlichkeit, in die größere Öffentlichkeit, nennen wir es mal so. Und außerdem wollen wir die auch technisch attraktiv machen.
Wie geht ihr dabei jetzt vor? Also wie wollt ihr das attraktiver machen?
Ja, einfach mal nachdenken, was könnte man alles wollen? Das Ding erstmal modular aufbauen. Also so, dass ich auch die Sache von, was ja auch interessant ist, ist nachrüstbar oder um auch eine größere Nachhaltigkeit von dem Produkt zu haben, dass wir also das Ding modular aufbauen, dass wir keine vorgefertigten Standardbauteile für im Mausbetrieb verwenden, sondern dass wir sagen, wir nehmen den Maussensor und haben auf der Platine im Zweifel auf einer Extraplatine, den Prozessor, der dann auch frei programmiert ist und wo ich also jegliche Erweiterungsmöglichkeiten und Kontrollmöglichkeiten habe. Also es ist ja auch ein Sicherheitsgedanke. Das heißt, ich kann diese Software überprüfen darauf, dass da jetzt auch, ja, keine
Sicherheitslücken drin sind.
Ja.
Das heißt, die ganze Software ist auch Open Source. Also ihr habt irgendwo ein Git-Repo oder so, was ich nachgucke.
Ja, also wir haben ein Repository, wo dann auch wirklich alles nachvollziehbar und wo man es auch holen kann, auch für die Hardware im Prinzip. Genau. Also es gilt sowohl für die Hardware. Hardware als Software wollen wir voll Open Source entwickeln.
Und was soll jetzt insbesondere weiterentwickelt werden? Also zurzeit ist es ja eine Maus mit USB-Anschluss.
Also ganz klar, sie soll eben auch Bluetooth-Modul haben können und dementsprechend dann auch eine autarke Stromversorgung. Wir wollen die Möglichkeit entweder, dass ich einen stromsparenden Sensor reinbaue oder einen High-End-Gaming-Sensor, dass eventuell, dass man auch diese Schnittstelle zu dem Sensor auch verwendet, um einen Trackball zu bauen, dann, dass man beliebig erweitern kann, von mir aus irgendwelche blinkenden LEDs, die anzeigen, dass eine E-Mail kommt oder jegliche Spielereien. Also auch so aufbauen, dass ja Erweiterungen, die ich mir jetzt nicht vorstellen kann, kann es eine sinnvolle Idee geben oder auch eine Spielerei, ist ja auch okay.
Also wenn ich jetzt eine Idee habe, kann ich hier zu euch kommen und so spontan fällt mir jetzt ein, was weiß ich. Ich könnte ja auch sagen, das Design ist offen und ich druck mir die Hülle außenrum und bestell sozusagen nur noch den Bausatz an Teilen in.
Ja, es ist geplant, dass man also jetzt nicht nur den Bausatz an Teilen, sondern auch wirklich die fertig gelötete Platine, dass man auch das kriegt dann.
Und den Rest könnte ich mir drucken, wenn ich will.
Ja.
Jetzt ist es natürlich so, dass ich damit wahrscheinlich nicht groß Geld verdiene. Was habt ihr damit vor?
Naja, warum soll man damit nicht Geld verdienen können? Also zum einen kann man ja auch, wenn man fair und so weiter produziert, darauf achten, dass man die Produktion günstig hinkriegt, dass man kann ja marktwirtschaftliche oder betriebswirtschaftliche Tools nutzen, aber halt mit der Maßgabe, dass man vielleicht noch ein paar andere Prämissen hat. Also dass es nicht um den Gewinn geht. Zum anderen wird es innerhalb einer gemeinnützigen GmbH gefördert, sodass da nicht Profit das Maximalinteresse darstellt. Und ja, und auch jetzt die Maus, die jetzige Maus hat ja im Prinzip zu Konkurrenzprodukten ist ja sehr teuer. Also ich meine, ich denke mal, dass wir so den doppelten, also dass wir ja auch einen deutlichen Preisaufschlag rechtfertigen können, weil das Ding eben so gefertigt ist, wie es dann ist. Und also wir planen schon, dass sich das auch lohnt.
Okay, das ist gut zu hören. Also ihr plant so, dass es eine längere Zukunft für dieses Projekt gibt.
Ja, also wir haben vor, dass die Maus, dass man damit dann auch eine Entwicklung einer Tastatur oder sonstiges finanzieren kann. Also wir sind durchaus, wollen wir Gewinn machen, den man dann sinnvoll verwendet.
Ja. Wieder investieren kann. Es gibt ja auch noch andere Projekte wie das Fairphone und sowas. Habt ihr da Kontakt zu den Leuten?
Wir haben es jetzt nicht nochmal versucht. Also wir haben jetzt aus den Berichten von der vorigen Mauschefin, dass die eher zögerlich sind und eher zugeknöpft sind. Also dass gerade auch die eigentlich fair und so weiter versuchen, dass die sich trotzdem nicht so sehr an Kooperationen interessiert sind. Also wir werden es sicher jetzt dann nochmal angehen, aber wenn wir Zeit dazu haben. Aber auch so Kontaktaufnahme ist auch immer wieder was. Da muss ich erst eine E-Mail hinschreiben, da muss ich nochmal versuchen und so weiter. Und ja, momentan haben wir ja auch diverse andere Sachen zu tun, wie Firmen gründen und die dann irgendwie auch erstmal zum Laufen zu kriegen. Also gerade die Mausvermarktungs GbR, die ist auch gerade in den Kinderschuhen und so lange machen wir das ja noch nicht.
Ja, also wünsche ich euch auf jeden Fall Erfolg, dass das nochmal klappt mit der Kontaktaufnahme. Da kann man sicher voneinander lernen. Ja,
gerne. Also dann, was ich ideal finde, ist eine gemeinsame Datenbank von fairen Anbietern, wo eine Bewertung drinnen ist, wo dann halt auch Leute Barriere mit der niedrigen Barriere dran, Schwelle drangehen können und auch diese ganzen Maker, die halt jetzt einfach nur schauen, dass sie das Teil kriegen, eventuell auch noch eine Datenbank haben, wo sie nachschauen können, was nehme ich jetzt besser.
Ja, das wäre natürlich gut, ja.
Hätte ich gerne. Ich weiß nicht, ob wir es jemals schaffen, aber den Versuch kann man ja mal, also in Planung ist es, sagen wir es mal so.
Wie plant ihr denn jetzt diese faire Maus unter die Leute zu kriegen? Was sind die nächsten Schritte?
Also momentan wollen wir jetzt nachdem wir auf einem beträchtlichen Lager noch sitzen, haben wir jetzt, um den normalen Markt zu erreichen, werden wir eine professionelle Marketingagentur beschäftigen, um da mal den zu versuchen machen, wie gut die da ein Online-Marketing hinkriegen. Ja, und dann schauen wir weiter. Also
okay, wie kann man euch denn unterstützen? Was kann man machen, dass es bekannter wird? Also wir reden jetzt hier miteinander, das ist sicher schon mal ein Punkt. Was kann man noch machen?
Puh. Da redest du mit dem Falschen, also ich bin jetzt nicht der Marketing-Typ.
Ja, aber okay, aber wenn ich jetzt Erfahrung im Marketing habe oder allgemein Open Source Designer bin oder so, dann kann ich mich schon an euch wenden.
Ja, ja, klar, gerne. Man kann es auf jeden Fall unterstützen oder mitarbeiten. Also wir suchen natürlich auch Leute, die uns helfen, weil ich meine, ja, ich habe schon eine Idee, wie man das Ding designt und so weiter, aber da je mehr Leute drüber nachdenken, also je mehr Anregungen man hat, desto profunder kann man dann auch mal ein Ergebnis erzielen. Oder auch wenn es dann wirklich daran geht, jetzt die Schaltung zu entwickeln oder auch irgendwie Software-Bluetooth-Anbindung, was ja auch ein bisschen ekelhafte Sachen sind. Wenn da jemand Erfahrung hat, gerne sich bei uns melden oder auch generell mitarbeiten.
Wo finde ich denn Informationen vom Projekt? Also wo soll ich mich, wenn ich jetzt an dich rankommen will, wo muss ich hin?
Also es gibt fairityourself.de, das ist praktisch der Verein Fair It Yourself, der da eigentlich drüber hängt. Und es gibt jetzt eben für die Mausvermarktung, gibt es noch unter fairemaus.de, gibt es die Fair It Vermarktung GbR. Also wo wir jetzt versuchen, erst einfach mal diese Mäuse loszukriegen, die wird dann irgendwann im Zweifelsfall sterben, wenn sie ihren Auftrag erledigt hat. Aber auf jeden Fall ist es der Verein fairityourself.de.
Wunderbar. Vielen Dank, Maximilian, dass du uns mal erklärt hast, was die faire Maus ist, wie ihr das Projekt jetzt weiter voranbringen wollt. Und wie gesagt, wenn jemand mithelfen will, mithelfen kann, dann soll er sich gerne an euch wenden. Dankeschön.
Danke.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Euer freies Magazin rund um Linux, Open Source und digitale Kultur. Herausgegeben im Jahr 2026. Unter Creative Commons Lizenz Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Manitou. Bleibt neugierig, bleibt kritisch.